Die Emotionen des Empathischen. Der chinesische Philosoph Konfuzius lebte von 551 bis 479 vor Christus. Er hielt Lernen ohne zu denken für nutzlos. Zugleich betonte er die Notwendigkeit der Liebe, wodurch er hervorhob, dass Lernen ohne großes Herz von der Menschlichkeit wegführt. Ein edler Mensch könne nicht engherzig sein. Dadurch erkannte Konfuzius intuitiv die menschliche Empathie, ohne sie schon in passende Begriffe und Bilder fassen zu können. Zugleich vertrat er ein Gesellschaftsideal, das auf die Anwendung von Gesetzen verzichtete, genauso wie Wildfish dieses Ideal in The Lost Universe für die amerikanischen Pawnees beschrieb. Dabei verstand er durchaus noch, dass das Empathische notwendig eine Beziehung zur Vernunft eingehen müsse. Es ist wohl mehr, dass heutzutage das Konzept der Vernunft die Verwerfung des Emotionalen, deswegen auch die Ablehnung der Empathie, beinhaltet. Vernunft ohne Empathie entspricht dem ausschließlich abstrakten Denken und trennt uns von der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Mencius, auch ein chinesischer Philosoph, der die Lehren von Konfuzius weiterentwickelte, lebte von 370 bis 290 vor Christus. Er glaubte noch mehr als dieser an die menschliche Güte und ihren ethischen Kern, genau wie später Rousseau. Er verstand durchaus die einengende Rolle des Profits gegenüber Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Im Grunde, wenn er vom Herz als Kern des edlen Menschen sprach, meinte er ja sein Mitgefühl. Jeder Mensch hat ein Herz, das das Leiden anderer nicht mit ansehen kann. Dies liefert Einblick in sein tiefes Verständnis über das Mitgefühl und dass es um Mitgefühl für das Leiden anderer geht. Eine sehr frühe Erkenntnis dessen, was in unserem Zeitalter durch die Entdeckung der Spiegelneuronen bestätigt wurde. Es ist faszinierend, dass ähnliche Grundsätze zoroastrianische Glaubensgemeinschaften im heutigen Iran und Afghanistan bewegte. Ein Kernprinzip dieser Gruppen im 6. Jahrhundert vor Christus war der Glaube, die Welt sei gut. Besitz war eine gemeinsame Sache. Sie betrachteten privaten Besitz als eine Ideologie, die durch die Kälte einer das Leben verneinenden Eifersucht die Harmonie von Gottes Kreation zerstörte. Die Sprache ist anders, aber es geht um empathische Wahrnehmungen. Jesus Christus' Lehre war die des Herzens. Er wollte, dass Menschen Verantwortung für sich selber übernehmen. Damit weckte er Hoffnung und stärkte das Bewusstsein für die innere, empathische Gefühlswahrnehmung. Dagegen zielten nach seinem Tode die Bekehrungen zum Christentum auf Unterwerfung unter abstrakten moralischen Prinzipien. Das verstärkte die Einstellung und das Verständnis, moralische Prinzipien würden auf abstraktem Denken beruhen. Die Welt der Gefühle wurde als unzuverlässig abgetan. Deswegen Descartes' Idee, dass Menschen lernen müssen, ihre Beziehung zu ihrer Kindheit abzulegen und zu vergessen. Aus diesem Grund entwickelten die Wissenschaften ein dissoziierendes Bewusstsein, das nicht nur den Schmerz und das Leid der Kindheit verneinte, sondern auch dem ganzen emotionalen Erleben keinen Raum gab. Der Königsberger Sprachdenker und Schriftsteller Johann Georg Hamann war unter anderem ein Lehrer Herders und auch Goethes, der ihn als hellsten Kopf seiner Zeit bezeichnete. Für ihn war die Stimme des Herzens ausschlaggebend für vernünftige Entscheidungen. Er kritisierte auch Kants radikale Abstraktion in seiner Metakritik über den Purismus der reinen Vernunft. Für ihn entsprangen das Sinnliche und das Geistige aus gemeinsamen Wurzeln. Also eine Integration von empathischer und rationaler Wahrnehmung. Er war ein leidenschaftlicher Denker, der vor der Verstandeskälte und der Überhöhung der Vernunft warnte. Sogar der Cambridge-Philosoph Henry Sidgwick erkannte, dass Logik keine Basis für eine rationale Moralität war. Trotzdem gibt es immer noch Wissenschaftler wie Peter Singer, die darauf bestehen, dass Moralität nichts mit Empathie zu tun hat. Für ihn basiert Altruismus auf Denken Und deswegen kommt er auch zu dem logischen Ergebnis, dass manche der Auschwitz-Wärter moralisch agierten, wenn sie diese Arbeit akzeptierten, da sonst noch brutalere Wärter ihren Platz eingenommen hätten. Hier haben wir die Konsequenzen eines Denkens, das die Wirklichkeit einer Gefühlswelt verneint, in der das Annehmen solch einer Wärterarbeit selber schon Brutalität, Sadismus und Verachtung aufzeigt. Dadurch wird eine Gefühlswelt ausgeschaltet und eine Wirklichkeit geschaffen, die unwirklich ist. Schlimmer noch ist, dass dies ohne Bewusstsein geschieht, da Menschen die reduzierte Wirklichkeit als einzige Realität erleben. Das bedeutet, dass wir einem Wahnsinn ohne Erkenntnis ausgesetzt sind. Die Depersonalisation führt zum Beispiel dazu, dass Menschen in der Hinsicht manipuliert werden, Bedürfnisse zu haben, die den Konsumbedürfnissen einer Industrie entsprechen, nicht aber dem, was diese Menschen wirklich benötigen. Omorto Shen kann deswegen darüber schreiben, dass in unserer Welt Unzufriedenheit mit Annahme, hoffnungslose Rebellion mit Konformität und Leiden mit fröhlichem Aushalten ersetzt wird. So kommt eine Welt zustande, in der finanzielle Instrumente und Gesetze eine Marktideologie möglich machen, welche Regierungsentscheidungen und das Schicksal ganzer Bevölkerungen bestimmen. Und hier bleibt kein Raum für Bedürfnisse wie der allgemeinen Wohlfahrt. Das beinhaltet natürlich den empathischen Bereich unserer Welt. In dem Moment, wenn sich eine Wirtschaft auf finanzielle Operationen reduziert, die keine Beziehung zu wirklichen Produktionsvorgängen haben, fängt sie an, sich auf Abstraktionen zu stützen und jeglichen Bezug zur Wirklichkeit zu verlieren. Ich zitiere hier Steve Fraser. Was er für Amerika beschreibt, gilt auch weltweit für das Nachlassen des Realitätsbezuges durch die erwähnten finanziellen Machenschaften. In den 1980er Jahren begann der amerikanische Kapitalismus damit, sich selbst zu verzehren, indem er sich von einer Produktionswirtschaft in eine Finanzwirtschaft verwandelte. Einzelne Betriebe und ganze Gesellschaften wurden billig verkauft oder drastisch verkleinert. Die Einnahmen gingen an Hedgefonds oder private Kapitalfirmen oder sonst direkt nach Übersee in Regionen mit billiger Arbeit und wenig Regulation. Gewerkschaftlich organisierte Stellen verschwanden, ebenso wie die Gewerkschaften selbst. Die Staatseinkünfte stürzten ab, öffentliche Dienstleistungen wurden ausgedünnt und die Infrastruktur verfiel. Das Niveau des Durchschnittseinkommens, des Wohneigentums, des Gesundheitswesens und der Bildungsleistungen, alles brach zusammen. In nahezu jedem Sektor des Allgemeinwohls sackten die Vereinigten Staaten unter fast jede andere Industrienation ab. Fraser fragt sich, wie die Verursacher dieser Katastrophe ungestraft davonkommen konnten, warum es so wenig Widerstand gegen die ökonomische Ungleichheit und die Dominanz von Firmen gibt. Meines Erachtens müssen wir die Antwort darin suchen, dass diese Irrealität ganz allgemein als Realität akzeptiert wird, also auch wieder im Verlust empathischer Beziehungen. Dieser Wahnsinn kommt zustande, weil der freie Markt durch einen tiefen Glauben an Profit gekettet ist. Beide, der freie Markt und der Glaube an Profit, sind Abstraktionen, die nicht mit der Wirklichkeit unserer empathischen Wahrnehmungen unserer Gesamtlage im Einklang sind. Sie beruhen auf einer Reduktion der Wahrnehmung, die, wie ich es beschrieben habe, das Wohl der Menschen außer Acht lässt. Diese Reduktion ist eine Funktion der Umschaltung von der rechten zur linken Gehirnhälfte, welche die Wahrnehmung auf Kategorien reduziert und nicht individuelle Menschen und ihr Sein im Blick behält. Es ist diese Reduktion, die den ganzen Bereich des Leidens und Schmerzens negiert.